Claudia?
Ja.
Ist der GLH V3 schon Windows Server 2022?
Ja.
Hast du den Februar-Patch schon installiert?
Ja, letzte Woche Rosenmontag. Was macht man sonst außer Patches am Rosenmontag in Köln?
Kannst du das Ding bitte zweimal neu starten?
Dann starte ich es nochmal neu.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ich glaube, so oder so ähnlich ist es in vielen IT-Abteilungen weltweit in den letzten Tagen zugegangen.
Ja, wobei das mit dem zweimal Neustarten schon, da musst du ja erstmal drauf kommen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 vom Wartungsfenster vom 1. März 2023, Post-Karneval-Ausgabe.
So ist es.
Du hast tatsächlich am Rosenmontag gepatcht, ne?
Ja, ich meine, wir feiern keinen Karneval. Also ich hätte auch frei machen können und so tun können, als ob ich feiere, aber...
Ich fand das ja sehr verstörend, als ich vor vielen, vielen Jahren hier im Rheinland diesen Job, den ich gerade mache, anfing und dann meinen ersten Rosenmontag, der erste Rosenmontag kam und dann so, wieso ist denn hier frei? Ja, ist Rosenmontag. Ich finde das ja immer, ich finde diese, also allgemein finde ich ja dieses Konzept von Karneval irgendwie immer noch ein bisschen verstörend, aber gut. Aber ich nehme deine Aussage, ja, du hast keinen Karneval gefeiert.
Ich habe keinen Karneval gefeiert. Ich habe mir auch keinen Urlaubstag abziehen lassen dieses Jahr dafür.
Ich habe auch Bereitschaft gemacht.
Ja, ich habe auch Bereitschaft gemacht, und ja, ich habe Patches gemacht, genau.
Genau, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe auch ein bisschen gearbeitet. Ich glaube, ich habe irgendwelche Sachen gemacht, die man immer so mal machen wollte, die auf der To-Do-Liste ganz weit unten waren.
Genau.
Ja gut, ich war tatsächlich Rosenmontag dann mit den Kindern auf dem Rosenmontagszug bei uns im Dorf.
Mhm.
Ja, ist okay, ne? Die Kinder können Süßigkeiten fangen, sich dann quasi die Nacht über mit Bauchschmerzen im Bett winden, weil sie natürlich alles sofort auffuttern mussten. Haben noch ein paar Nachbarn getroffen. Eine Nachbarin kam nicht umher, direkt festzustellen, du bist nicht so der Karnevalstyp, oder? Weil ich ja komplett in Zivil da rumgelaufen bin. Aber nein, ich habe dann auch tatsächlich nichts dergleichen gemacht. Ne? Aber wahrscheinlich war das mal wieder auch so aus pandemischer Sicht genau das Richtige. Ich habe heute noch beim Kunden gehört, Krankenhausumfeld, jeder zweite Schnelltest in Köln ist gerade positiv, weil ich jetzt nicht weiß, ob das ernst gemeint war oder etwas überspitzt. Ich meine, zumindest hier in Köln so die typische Post-Karneval-Seuche, die ist ja hier allgemein bekannt. Naja, jetzt ist halt Corona. Aber gut, auf was haben wir denn da in unserem schönen Intro angespielt? Ich meine, wir haben es zwar gleich nochmal, wobei eigentlich können wir jetzt quasi nahtlos übergehen. Mhm. Ja, was ist denn da passiert mit dem Februar-Patch? Was war denn jetzt schon wieder am Sack?
Ja, betraf Server 2022.
Und nur die?
Auch... Wie war das noch? Du hattest, glaube ich, irgendwie einen wohl den Verdacht, dass es war in 2019, ja, weil der Kunde den komisch benannt hat.
Ah, das war wieder so. ne? Das war dann wieder so der Moment, wo du selber dachtest, das kann doch gar nicht sein. Ne? Hast dann eine Kiste, musste dann halt ein paar Kisten oder, ne? Also vielleicht führen wir das mal kurz aus.
Ja, klar.
Microsoft hat mit dem Februar 2022 Update für Windows Server offenbar haben sie damit auch Signaturen in Secure Boot aktualisiert, was dazu geführt hat, dass Windows Server 2022 halt mit einer Security Violation nicht mehr starten konnte. Also ne, kam dann halt Secure Boot und sagte, betraf VMs und Physik und war halt tatsächlich auf Server 2022 eingegrenzt. Ich hatte dann aber, weil ich dann einen Server beim Kunden hatte, wir hatten von dem Problem gehört und die Kisten waren alle gepatcht, aber halt dann nach dem Patchen nur einmal neu gestartet worden, automatisch, und wir wollten dann halt kontrolliert den zweiten Boot machen und dann halt Secure Boot abschalten. Ja, und dummerweise habe ich dann auch eine Kiste dabei erwischt, von der ich sehr, 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 sehr sicher war, dass es ein 2019er war, weil das Namensschema auch so dahin passte. Und dann habe ich schon wieder alle Jack gemacht, hier so intern Teams, oh, scheiße, offenbar auch 2019 betroffen und hin und her, und dann stellt sich einfach raus, naja, die Kiste war einfach nur komisch benannt. Das war natürlich ein 2022er.
ja gut, mach's nur einfacher.
Ja, wobei, das war schon lustig. Ne? Ich hatte dann so eine zweistellige Anzahl Maschinen und dann habe ich da echt abends gesessen, so Neustart, verreckt, Rechtsklick, Einstellungen, VM-Option, Secure Boot aus, neu gestartet, läuft. Nächste Kiste, Neustart, verreckt. Also,
ne? Also ich meine, das ist ja, war ja so eine Kombination aus, ich sag mal, dem Patch und dem Secure Boot, was in dem Fall VMware vom Hypervisor bereitgestellt wird. Und da ist ja dann einfach, du stellst Secure Boot einfach ab auf aber VMware hat auch einen Fix rausgebracht. Das heißt, wenn ihr 7.0 fahrt, dann ist es U3K, glaube ich. Genau. Das heißt, das kam sehr zügig und ihr habt jetzt also die Wahl, entweder vor dem zweiten Neustart Secure Boot abknipsen, na, oder auch wenn es schon passiert ist, na, Secure Boot abknipsen oder U3K installieren.
Ja.
Wie ist es aber mit Hardware? Hast du da irgendwas?
Da hast du natürlich ein paar Klimmzüge mehr zu machen, aber klar, du musst es dann halt im BIOS irgendwie wieder ausschalten.
Ja, aber ich will das Secure Boot gar nicht ausschalten, weil ist doch was Feines. Ne? Also kommt wahrscheinlich auf den Hersteller dann jetzt wieder an.
Ja gut,
ne?
Bei Physik bist du ja erstmal der Gelackmeierte, ne? Weil da gibt es halt keinen Quick Fix. Also Microsoft ist working, aber aktuell gibt es da meines Wissens nach kein Workaround für. Mhm. Viele Kunden waren ja auch erstmal verwirrt, so, ja, ich habe doch gar kein Secure Boot angemacht. Ja, das ist richtig, aber sobald du halt unter VMware halt sagst, das ist eine Windows 2.16 oder neuer, ist halt von Haus aus erstmal Secure Boot an. Insofern war natürlich eine sehr, sehr große Anzahl von Kunden betroffen. Ich meine, das war ja aber okay, ne? Also auch der Workaround war ja schnell implementiert. Insofern war das jetzt wahrscheinlich, oder klang das jetzt wahrscheinlich erstmal schlimmer, als es eigentlich war. Aber trotzdem war ich dann auch erstmal ein bisschen hellhörig, als der Falk in der Telegram-Gruppe von uns schrieb, so, Leute, Physik ist auch betroffen. Und einen Tag später haben wir es von unseren Freunden aus Dortmund mitbekommen, bei denen halt beim Patchen auch Kisten um die Ohren geflogen sind. Ja, dumm gelaufen. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt kein Grund zu sagen, so, wir patchen nicht mehr, weil ne, da geht ja immer irgendwas kaputt.
Also mir ist eigentlich schon lange kein Grund begegnet, dass man sowas sagen sollte. Also
nee,
klar,
überhaupt
gibt
nicht.
Es immer mal Flaws in Updates, aber meistens gibt es sehr, sehr schnell Workarounds oder eben Hotfixes, was auch immer, die halt zeitnah nachgereicht werden, ja, durch den Hersteller. Ich meine, gut, es gab natürlich jetzt, wenn ich jetzt an VMware denke, vSphere, da hatten wir ja den ganzen Brassel mit den SD-Karten am Anfang von 7.0, nenne ich es mal. Und da ist man natürlich, wenn man Installationen hatte, die auf 6.7 liefen, hat man sich dann natürlich dreimal überlegt, ob man jetzt den Schritt auf 7.0 gehen sollte oder nicht.
Weißt du eigentlich, ob es für 6.7 auch einen Fix gab? Weil der ist ja schon lange aus dem Support.
Ja, im Allgemeinen machen die dafür ja keine Patches mehr, ne? Es sei denn, sie finden große, nennenswerte Security-Lücken.
Ja gut, aber das ist halt so gesehen keine Security-Lücke. Fun Fact war ja dann auch, Microsoft hat ja empfohlen, ja, geht mal auf vSphere 8.
vSphere 8 hatte das Problem nicht.
Genau, waren nämlich nicht betroffen. Also die Kunden, die schon auf vSphere 8 gehen. Du hast ja dann Tag später oder ich glaube nicht einen Tag später, aber kurz Zeit später, hattest du ja dann gesagt, hier, ne, Microsoft EWS, letzte Exchange-Patches, war ja auch Bestandteil vom Februar-Patch, da gab es auch einen lustigen Flaw.
Zum Zeitpunkt der Installation war das gar nicht, war mir das gar nicht geläufig, aber irgendwie zwei Tage nach den Updates, ne, hatten wir einen Kunden, der hat eine Exchange DAC, eine kleine, der sagte, zwei Tage später hat der mich angeschrieben und berichtet, dass die Outlook-Clients ständig die Verbindung verlieren und es langsam ist, wenn sie in den Kalendern irgendwas machen und so weiter. Und ich einen Blick geworfen, habe in den Logs auf den Exchange-Servern gesehen, dass sich in sehr regelmäßigen Abständen der EWS-App-Pool auf die Bretter wirft. Ist tatsächlich auch ein Known Issue. 2013, 2016, 2019.
Also ist mal wieder der bunte Blumenstrauß betroffen.
Ja, bunter Blumenstrauß ist betroffen. Es gibt einen Workaround, es gibt noch keinen Fix. Ja, aber da gibt es einen Artikel zu, den verlinken wir euch natürlich mal in den Shownotes.
Verlinken tun wir auch mal die neuen Empfehlungen seitens Microsoft, was Defender-Antivirus-Ausnahmen angeht. Da hat sich nämlich auch was getan.
ja, kürzlich dann nochmal für einen Kunden recherchiert, wie es eigentlich ist, allgemein Ausnahmen Windows Defender. Da ging es um eine Kompatibilität zwischen zwei verschiedenen Produkten und bin dann über einen Artikel gestolpert, der sich konkret auf Antivirus-Ausnahmen auf Exchange bezog. Genau, und da stellte sich raus, dass es neuere Empfehlungen gibt, was die Ausnahmen für Defender oder andere Antivirenprodukte seitens Microsoft auf Exchange-Servern gibt. Interessant deshalb, weil bislang war in diesen Ausnahmen war zum Beispiel die INET-SRV, das INET-SRV-Verzeichnis in System Rule System 32 drin. Oder aber auch Temporary ASP.NET Files ist ein anderes Verzeichnis. Das sind genau die Verzeichnisse, wo so Webshells gedruckt wurden.
Genau, ne, also ASP.NET, das war ja so ein typischer Fall für die Webshells, die wir gefunden haben. PowerShell-X und ich glaube auch der W3WP Prozess, also der quasi der ISS-Prozess, aber die waren ja auch immer Bestandteil der Ausnahmen. Allgemein, wenn man sich mal so die Ausnahmen angeguckt hat, die Microsoft für Exchange empfohlen hat, da war ja ein bunter Blumenstrauß bei, inklusive System Root, Temp etc.
Und PowerShell-X ist schon hart, ne?
Ja.
Ja, auch der IIS-Prozess an sich, das ist schon, da ist schon eine Menge offen eigentlich, ne? Wenn wir dem Virenscanner sagen, da darfst du nicht reingucken, also.
Ja, also
schon nicht fein.
Ich hatte eine größere 2.16er Installation, da haben wir es aber auch tatsächlich gemerkt, weil eigentlich hatte ich dem Kunden die Liste von Ausnahmen an die Hand gegeben, die lassen sich ja mittels PowerShell relativ entspannt aus dem Installationsverzeichnis erstellen oder aus dem Installationslog lassen die sich erstellen, gibst dem Kunden an die Hand, Dateiendungen, Folder, Processes, hat der Kunde auch reingeklimpert. Und irgendwann stellt sich raus so, das Ding läuft wie ein Sack Nüsse. Und dann ist so, ja, habt ihr denn die ganzen Antivirus-Ausnahmen? Ja, also ist hier alles angezeigt. Und dann so, Moment, nee, Regel ist nicht aktiv. Ja, ne, aktiviert, boom, lief das Ding deutlich zügiger. Aber klar, da ist natürlich alles Mögliche drin. Und gerade wenn du so Prozessausnahmen hast, siehst du natürlich dann auch im Sinne von Webshells etc., siehst du natürlich auch einige Sachen einfach nicht. Interessant ist noch ein Statement dabei, dass sie sagen, hey, für 2016, 2019 könnt ihr diese Sachen definitiv rausnehmen. Bei 2013, denkt daran, müsst ihr im April eher ablösen, nehmt es mal raus, wenn das Ding irgendwie rumzickt, dann nehmt es wieder rein, ja, aber da kümmern wir uns nicht mehr drum. Also Exchange 2013 ist jetzt wirklich Feierabend. Ne?
Ja,
also ich bin sehr gespannt, ob sie beim 2013 auch wirklich dann nochmal irgendwelche Löcher stopfen würden, wenn da nochmal was kommt. Beim 2010er haben sie es ja gemacht, obwohl der schon lange aus dem Support war. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch beim 2013er nochmal mitmachen würden oder ob sie da nicht auch einfach mal den Druck auf die Kunden mal ein bisschen erhöhen und sagen, ey Leute, ja, das Ding ist jetzt wirklich, wirklich alt. Und heute noch beim Kunden gesessen, 2012R2. Ja, auch da ist dieses Jahr allerhöchste Eisenbahn. Jetzt fängt es nämlich an, lass mal Report ziehen, was wir noch an 2012ern laufen haben. Oh, das sind ja eine ganze Menge. Oh, da sind ja jede Menge Hersteller bei. Mhm. Ja, jetzt fängt es dann natürlich an, die ganzen Hersteller abzutickern. Ganz nach dem Motto, wie sieht denn da euer Plan aus? Was supportet ihr? Etc. Also klar, ne, wer jetzt noch 2013 hat, der darf jetzt dieses Jahr noch oder jetzt in den nächsten zwei Monaten. oder nee, gar nicht Spaß. Ende, doch, 30.04., ne?
April, ja.
Ende April, genau. Also haben noch zwei Monate Zeit und dann habt ihr noch mal sechs Monate Zeit bis 2012R2 aus dem Support läuft. Also da ist definitiv noch einiges zu tun.
Ne, und denkt dran, ne, wenn ihr jetzt von 2013 weggeht, geht direkt 2019.
Ja, bitte.
Aktuelle CUs. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass die nächsten Exchanger sich in place upgraden lassen.
Ja, das wäre natürlich großartig.
Ja,
ne?
Aber ist doch so, oder?
Ja, das hatten sie zumindest in Aussicht gestellt.
Ist angekündigt.
Hatten sie in Aussicht gestellt. Fun Fact, jetzt ist ja auch ESXi 8.0b raus. Also quasi das erste Patch-Release für den ESXi und es ploppt ein neues supportetes Guest Operating System auf. Windows Server 2025.
Ach.
Ja. Keiner weiß, ob das jetzt irgendwie ein Versehen ist oder so.
Was wissen die, was wir nicht wissen?
Offenbar hat man da irgendwas geleakt. Versehentlich vielleicht. Machen wir nochmal eine kleine Rundumfahrt bei VMware. Da gab es nämlich auch eine Neuerung. Und zwar bin ich da über HCI-Bundles gestolpert,
die
so mir nichts, dir nichts auf einmal in den Preislisten aufgetaucht sind. Ganz konkret geht es darum, dass VMware eine Reihe von sogenannten VMware HCI-Kits rausgebracht hat. Interessant dabei, die gibt es wirklich für alle vSphere und vSAN-Varianten. Das heißt, von Essentials Plus bis Enterprise Plus und von vSAN Standard bis auch vSAN Enterprise. Was macht dieses HCI oder was stellt dieses HCI-Bundle dar? Es ist quasi die Kombination von einer vSphere-Lizenz und einer dazu korrespondierenden vSAN-Lizenz. Also statt dass du bisher oder wie bisher für so einen Server x CPUs vSphere geordert hast plus x Sockets vSAN, kannst du jetzt dann halt pro CPU zum Beispiel ein VMware HCI-Kit Standard, Advanced, Enterprise buchen und hast dann da eine vSphere Standard mit einer vSAN Standard, eine vSphere Enterprise Plus mit einer vSAN Advanced oder auch eine vSphere Enterprise Plus mit einer vSAN Enterprise. Und tatsächlich gibt es auch zum ersten Mal dann für die Essentials Plus eine Konstellation, nämlich das HCI-Kit Essentials, wo schon direkt 6 CPUs drin sind, also klassischerweise 3 Server, mit einer Essentials Plus und einer vSAN Standard. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn sie das mal irgendwann so richtig in die Essentials Lizenz integriert hätten. Aber das ist eine ganz, ganz interessante Variante, um jetzt dann halt relativ einfach vSAN auch für diese Essentials-Umgebungen zu lizenzieren. Das Ganze gibt es dann auch noch mal für die Remote und Branch Offices, also diese Robo-Lizenzen, die dann halt pro VM lizenziert werden und da drin enthalten ist dann eine vSphere Robo Enterprise beziehungsweise eine vSAN Robo Standard oder eine vSAN Robo Advanced. Die wird aber, wie gesagt, dann, weil es eine Robo-Lizenz ist, nach VMs lizenziert, richtet sich damit dann natürlich an so wirklich so Remote und Branch Offices, wo du dann halt wirklich eine ganz kleine Anzahl VMs stehen hast. Wie sieht das preislich aus? Also wie gesagt, es sind kombinierte SKUs, also eine vSphere-Lizenz und eine vSAN-Lizenz, und insofern tut sich da preislich gar nichts, zumindest so, was wir jetzt in den Preislisten erkennen können. Ich mache mal an einem Beispiel, dieses HCI Advanced Bundle kostet ungefähr 14.000 pro Socket. Und das ist quasi genau die Summe, die du für eine Enterprise plus eine vSAN Advanced zusammenzahlst. Also muss man mal jetzt genau gucken, wie sich da auch die Projektpreise dann orientieren, ob es dann vielleicht einen größeren Discount darauf gibt, ob das unterm Strich besser ist. Muss man mal schauen. Aber Thumbs up dafür, das wird uns sicherlich einiges vereinfachen, gerade was so Sizings etc.
Macht natürlich auch bei so kleinen Installationen ist das unter Umständen auch mal interessant, das nebeneinander zu legen, wenn wir jetzt klassisch davon ausgehen, du hast irgendwie dein Storage, weiß ich nicht, MSA, du hast 2 bis 3 Server, die da per SAS dranhängen, so kleine Installationen nehmen.
Ja, wobei, du musst ja schon sagen, wenn du so eine Essentials-Installation hast, die du mit vSAN fahren willst, dann musst du 3 Server nehmen. Konstellation vSAN mit 2 Servern, die du dann ja auch gerne mal direkt miteinander verbunden hast. Davon haben wir ja nur diese vSAN-Robo-Deployments, wie wir es schon ein paar Mal ausgerollt haben. Mhm. Das sind ja nur 2 Server. Aber du hast ja ein Witness im Datacenter. So ein vSAN-Witness. Der vSAN-Witness ist ja nichts anderes als ein virtualisierter ESXi, den dann halt einmal pro vSAN-Robo-Cluster brauchst. Aber Essentials kannst du so nicht bauen. Musst wirklich 3 Server nehmen. Und dann ist es am Ende natürlich einfach ein Rechenbeispiel, wo man dann sagt, okay, was ist jetzt teurer? Dedicated Storage, meinetwegen per SAS angebunden oder aber vSAN, weil du kannst ja auch nicht skalieren. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich packe jetzt noch einen 4., einen 5. Host bei. Es sei denn, der Kunde möchte, also du kannst bei dem Kunden absehen, er möchte jetzt klein starten mit einer Essentials Plus und möchte später mal skalieren, weil das gibt es ja, es gibt ja auch so Cross-Licensing-Options, dass du sagst, du hast jetzt eine Essentials Plus und machst dann ein Upgrade auf eine Enterprise Plus oder so. Diese Lizenzoption gibt es ja. Also muss man sich sehr, sehr genau angucken. Aber klar, so ein Visan-Setup mit einer Essentials, da brauchst du schon 3 Hosts für. Aber klar.
Kann preislich vielleicht trotzdem noch interessanter sein, als wenn du dann eben dann dein Storage noch dazu packst.
Ja, vor allen Dingen auch so aus Sicht des Kunden ist natürlich angenehmer, weil er kann alles aus einer Oberfläche administrieren. Er hat nicht noch ein dedicated Storage irgendwo dahinter, was er administrieren muss, wo er Firmware machen muss, wo er sonst irgendwas machen muss.
Braucht weniger,
das fällt dann natürlich weg.
Ne? Genau, weniger Platz.
Ja.
Ja, weniger Energie, Fragezeichen.
Gut, wenn du ins Data Center gehst, das irgendwo hosten lässt, dann sind 2 U's mehr oder weniger fallen schon ins Gewicht. Ne? Insofern, nö, also ich bin ja ein großer Freund von Keep it simple und da ist das auf jeden Fall ein richtiger Ansatz.
Mhm.
Also HCI generell halte ich für Kunden mit einem hohen, hohen Virtualisierungsgrad für den richtigen Ansatz.
Wäre mir gerade in dem Moment auch noch wichtig gewesen zu sagen, es muss ja nicht Visan sein.
Das kriegen wir wieder.
Du bist halt nur zufällig. Genau. Die sind ja nicht böse. Nein, aber du bist halt zufällig da gerade drüber gestolpert über diese neuen Lizenzen.
Ja, sie poppten halt gerade auf, weil wir gerade halt in einem Projekt mal Nutanix gegen Visan stellen. Der Kunde möchte HCI haben, wir stellen beides nebeneinander und ich glaube, in beiden Fällen wird der Kunde sagen, oh, das ist aber alles teuer. Ja,
kostet halt Geld, ne, aber
ja, entschuldige bitte, das ist ja jetzt nicht so, dass du hier in der Metzgerei den Mittagstisch bestellst, ja, das ist ja eher so hier, ne, ich habe Hunger, lass 7 Gänge kommen und sag dann damit, oh, das ist aber teuer. Naja, mal gucken. Aber du wolltest auch noch ein bisschen was zu ESXi-ARCs sagen. Das haben wir beim letzten Mal vergessen.
Ja, es hat mich nicht so ganz, was heißt vergessen nicht, aber es hat mich auch nicht so ganz losgelassen. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, ob sich da noch irgendwas getan hat. Es gibt halt, also inzwischen ist man der Meinung, dass wir sprachen ja immer so von einer CVE, die da hauptsächlich ausgenutzt wird. Inzwischen mutmaßt man mindestens 5. Also es gibt einen Artikel von VMware und die sind alle alt. Ja, also bis auf einer, der irgendwie aus 2022 ist. Der aber sehr unwahrscheinlich, weil wenn man sich das durchliest, was das so ist, dann ist es extrem unwahrscheinlich. Der wird dann, wenn irgendwo in der Kette
so
mit drin sind. Das
Open
andere
SLP,
waren alles
ne?
Open SLP Flaws, die aber alle teilweise aus 21, teilweise sogar aus 2020, ja, die aber alle gefixt sind.
Okay, es ist alles gefixt. Das heißt, es sind eigentlich nur Kunden betroffen, die nicht gepatcht haben.
Genau, und es gibt eine Lücke aus 2022, das ist so eine Heap Overflow Lücke und die hat tatsächlich einen CVSS von 4,3. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist der irgendwo mit in der Kette drin. Einstiegstor ist wahrscheinlich wieder ein anderes. Ja, von daher, ja, als OpenSLP. VMware hat auch einen Artikel so mit Q&A dazu rausgebracht. Den fand ich irgendwie sehr witzig zu lesen, ne? Weil so, ja, nach allem, was man darüber weiß, reicht es einfach, wenn du deine Kisten gepatcht hast. Ja, einfach aktuell halten.
Oder halt nicht mehr.
Oder nicht ins Internet hängen.
Nicht ins Internet hängen.
Also im Internet erreichbar machen, muss man dazu sagen.
Ja. Zu sagen, dass nur Kisten betroffen sind, die im Internet hängen,
ist
ja falsch. Richtig.
Das ist falsch.
Also
das ist richtig.
Also das ist ja die gleiche Diskussion, wie sie damals bei Log4j hatten. So, meine Drecksanwendung ist ja nur intern, da brauche ich das nicht fixen, weil die ist ja von außen nicht erreichbar. Das ist ja falsch. Das kann ja tatsächlich auch für einen Angreifer, der erstmal in deinem Netz ist.
Exakt, aber es ist schon mal ein guter Anfang, wenn der im Netz steht. Ja, weil, ne, das hat man ja letztes Mal auch besprochen, das sind erschreckend viele, die nicht aktuell sind und im Netz direkt erreichbar sind. Was hat man, glaube ich, letztes Mal gesagt? 18.000 und
genau,
ein paar zerquetschte.
Genau, so 18.000 ESXer hat man wohl irgendwie gefunden, die irgendwie lustig im Internet rumstehen. Plus wahrscheinlich eine nicht näher genannte Anzahl 6.5er, 6.7er, 5er, 5.5er, die wahrscheinlich noch in irgendwelchen Datacentern rumgammeln für irgendwelches Legacy-Zeug. Gerade dieses Thema ESXi 5.5 ist mir letztens noch mal über den Weg gelaufen. Warum betreibt der Kunde das? Weil da Oracle-VMs drauf sind. Und der möchte einfach sich im Zweifelsfall nicht dieser dümmlichen Oracle-Diskussion hingeben. Ja, aber du kannst ja dann auch hier VMs, ne, vCenter übergreifend und hin und her migrieren. Und der betreibt tatsächlich immer noch ein 5.5. für Legacy-Zeug. Ich meine, ja, da laufen dann auch auf einmal so Oracle 10 oder so drauf. Das ist also auch schon alles sehr gerostete Software. aber ja.
Ja, ja, und in dem Kontext finde ich halt eben diese Q&A, wir hängen euch mal einen Link rein. Ich finde die ganz witzig einfach, ne? Ich stelle mir dann so richtig vor, wie Leute anfangen zu diskutieren mit VMware. Ja, aber welches Patch-Level benötige ich denn, ne, um diese Lücken zu fixen? Also, ne, kann ich auch Build so und so benutzen? Und VMware sagt, aktualisiere einfach auf den aktuellsten Stand. Ne, so, gibt's auch Patches für 6.0, 6.5, 6.7? Ja, wie gesagt, das ist gepatcht und gefixt und die sind alle urmelalt, die Lücken.
Gibt es Workarounds?
Ist 5.5 betroffen? VMware so, Schulterzug, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Ja, genau. Welche Workarounds gibt es? Ja, denke ich so, halt dich doch nicht
mit Workarounds. Häng deinen Scheiß nicht ins Internet.
Genau. Fix doch einfach, patch die Dinger doch einfach. Ne? Kann ich irgendwie automatisieren, ob SLP, also automatisieren, automatisiert prüfen, auditieren, ob dieser OpenSLP-Dienst abgeschaltet ist? Ja, kannst du machen, kannst auch patchen. Es ist schon ein bisschen lächerlich, ja.
Ja gut, aber offenbar scheint es ja tatsächlich immer wieder Anfragen auch in diese Richtung gegeben zu haben. Mhm. Ich glaube, sonst würden sie sich ja nicht genötigt sehen, genau sowas dahin zu pinnen. Ne?
Ja, genau. Ja, also ich glaube nicht, dass sie so weit gehen, sich vorzustellen, dass Leute solche Fragen stellen.
Mich lässt dieses Thema nach wie vor irgendwie ratlos zurück. Also ich kann mir nicht helfen, außer den Leuten. Also ich habe da auch irgendwie kein Verständnis für. Es fällt mir auch wirklich schwer, da Mitleid mit Firmen zu haben, die ihren ESX ins Internet stellen und dann hops genommen werden. Also aber gut.
Ja gut, ne? Klar, aber du sagst es selber.
Ich möchte da jetzt
nicht
herzlos erscheinen, aber Dummheit wird manchmal bestraft.
Ne? Das ist das auf jeden Fall. Und selbst die intern stehen, okay, ne? Wie du eben schon gesagt hast, manchmal hast du halt den Bedarf, dass du einen ESX ja nicht patchen kannst. Ja, kann vorkommen, ne? Meinetwegen.
Ja, aber ist das nicht immer eine sehr kurz gedachte, also
Prozessleittechnik oder sowas, wo du halt.
Ja, aber entschuldige bitte, Prozessleittechnik, ich kann das Ding nicht patchen. Ich meine, wir haben das Thema immer wieder hier im Bereich der Automatisierungstechnik, wenn diese ganzen Automatisierungsbuden sagen, nein, das dürft ihr auf gar keinen Fall live migrieren, ihr dürft es nicht runterfahren, ihr dürft es gar nicht, und dann hast du dann halt wirklich Business-Critical Automation-Prozesse, die auf irgendwelchen dahergelaufenen, selbst zusammengekloppten ESXern laufen. Ja. Also wirklich Einzelsysteme, ESXi ohne vCenter, wo dann gesagt, nein, den könnt ihr nicht patchen, weil dann müsst ihr die VM ausmachen und dann steht ja hier alles. Und dann frage ich mich auch jedes Mal, warum designt man das so?
Ja. Wenn du das, ja, ne, warum designt man das so? Das ist Problem Nummer eins. Aber wenn du jetzt in dieser Situation bist, du hast halt diese Situation, es ist halt vor 5 Jahren mal so aufgebaut worden, du kriegst das nicht abgelöst, ja, weil deine Produktion da dran hängt. Ja, was machst du denn dann? Dann sorgst du doch mit allen Mitteln dafür, dass dieses Ding von nirgendwo, außer vielleicht einer Stelle, überhaupt erreichbar ist. Ja, also du kapselst das doch in deinem Netzwerk ein, du hängst das doch nicht in dein Prot-Netzwerk, wo deine, weiß ich nicht,
ja,
wo
genau, im Worst Case OT, deine Clients drankommen. Ja, es ist halt OT, ne? Und dann hast du das eh weggeschlossen. Ich bin aber sowieso, also ich hatte letztens noch was gehört, und zwar gibt es wohl ein deutsches Startup, was sich damit beschäftigt, so SPSen zu virtualisieren. Auf VMware, arbeitet da wohl auch sehr intensiv mit VMware zusammen. Und den sagt uns, ist ja total egal, ob da jetzt Siemens, ABB oder ich habe keine Ahnung, wer daherkommt. Wir virtualisieren die einfach. Wir haben da irgendwie eine lustige fancy Technik am Start. Und dann ist uns das auch tatsächlich egal und ihr müsst hier nicht irgendwie monatelang auf Zeug warten, nur weil Siemens gerade meint, ihr könnt nicht liefern. Also da tut sich wahrscheinlich sowieso noch eine ganze Menge. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch wieder finde. Die hatten erst auf der Hannover Messe, ich weiß nicht, ob das dieses letztes Jahr war, hatten die tatsächlich, waren die mit am Stand von VMware und haben das da gezeigt. Fand ich hochgradig interessant, gerade weil dieses ganze Thema OT ja immer total so Hexenwerk
Ja, also Ja, kann ich nachvollziehen.
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, warum soll das Hexenwerk sein?
Also, ne, also,
es heißt ja immer, also diese OT-Leute kommen hier immer daher und sagen, ja, wir müssen unser Zeug vor euch schützen. Und ich denke mir, nein, mein Freund, wir müssen unser Zeug vor euch schützen. Ihr seid nämlich die, die dann mit irgendwelchen Any-Regeln daherkommen oder sagen, oh, ich brauche aber einen ständig laufenden Teamviewer für meine Fernwartung.
Ich meine, gut, wenn man sich miteinander an den Tisch setzt, dann ist es immer eine gute Voraussetzung, wenn man der anderen Seite nichts unterstellt, aber finde ich persönlich. Es tut mir leid. Aber nein, ja, es gibt ja halt immer diesen harten Ansatz, nein, das muss alles physikalisch getrennt sein. Ich bin aber jetzt zum Beispiel total überfragt, was gemeint ist, wenn gesagt wird, ja, da brauchen wir diese speziellen Hirschmann-Switches. Und dann frage ich mich,
warum?
Was können die denn, was so ein HP-Switch nicht kann? Ja, also es ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, ja, vielleicht gibt es da eine ganz einfache Antwort drauf.
Du hast manchmal schon so Industrial Ethernet, wo die so spezielle Ringprotokolle noch können und so, das ist alles, das ist auch irgendein abgefahrener IEEE-Standard. Also, aber das habe ich schon mehr als einmal gesehen. Und gerade Hirschmann ist mir da durchaus ein Begriff aus der OT. Aber ja, die können halt noch irgendwelche abgefahrenen Protokolle, dass sie dann Ringen bauen können und hin und her und lalala. Das würde ich ja noch durchgehen lassen. Das würde ich ja wirklich noch durchgehen lassen. Ich störe mich ja viel eher daran, dass halt gerade in, wenn wir über OT reden und wir haben da Technologien im Einsatz, die wir ja nun kennen, wie zum Beispiel auch vSphere, ne, weil auch das hat man da ja mal irgendwann gelernt, dass das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, ne, so Maschinen zu virtualisieren. Aber die kommen halt immer daher und bauen das immer ohne Redundanz. Das sieht immer alles aus wie vom Azubi im ersten Lehrjahr zusammengestöpselt und dann sagen die, und das ist Business Critical. Und da tue ich mich immer total schwer.
Ja. Auch technisch Begründung, ich hatte kürzlich eine ganz interessante Unterhaltung, da kam von der OT-Seite Folgendes, ja, da muss man sich an einen Tisch setzen mit allen Beteiligten und sich die ganzen Argumente mal anhören, warum etwas getrennt sein sollte und dann bewerten, ob das vielleicht auch nur Verhinderungsargumente sind. Und ich dachte noch, Verhinderungsargument finde ich in dem Kontext, das merke ich mir, finde ich schön, ja. Einfach Verhinderung im Sinne von, ne, dass wir möchten das von A bis Z, da möchten wir unsere Hand drauf haben, möchten nicht, dass da irgendjemand anders mit eingreift, dass das Netzwerk, dass es am Netzwerk hängt, weil wir das nicht warten und so weiter und so fort. Dennoch ist ja heutzutage auch häufiger mal eine Anforderung, okay, jetzt möchten die Leute aber auf bestimmte Oberflächen, Dashboards, was auch immer, das wird alles angeboten, ja, wenn du so Produktionsanlagen hast. Da möchten die aus dem Büronetz drauf zugreifen. Und jetzt fängt es an.
Ja gut, aber nichts ist doch alltäglicher in der IT, als dass wir über Schnittstellen reden, Schnittstellen definieren und sagen, alles klar, ne? Bis hierhin, das ist mein Part, bis dahin, das ist dein Part und wir unterhalten uns über eine Schnittstelle. Und das ist das Einfachste der Welt.
In meinen Augen auch, ja.
Gerade, ne, wie du das gerade schon gesagt hast, gerade so im Bereich OT habe ich immer das Gefühl, da redet man nicht über Schnittstellen. Man steckt seinen Claim ab und sagt so, das ist mein Teil, und der Rest interessiert mich nicht. Da wird nicht über Schnittstellen gesprochen.
Ja, und dann hat der Kunde unter Umständen, ne, hochverfügbare, redundante, super 1A-Umgebung da stehen.
Für seine Office-IT?
Ne, hochresilient, ja, hat ein Backup und alles drum und dran. Aber seine Produktionsmaschinen, die laufen auf einem vereinzelten ESXer in irgendeinem
Schaltschrank.
Ne, Standalone, ja, in irgendeinem Schaltschrank. Ja, das kann doch nicht besser sein. Das kann doch nicht besser sein.
Genau, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Und das sind genau die ESXer, die heute noch mit 6.5 laufen, weil die können wir auf gar keinen Fall runterfahren und patchen.
Richtig.
Das mal zu dem Thema.
Wir haben ja keinen Cold Standby.
Cold Standby, das ist auch so ein Ding aus der OT-Welt, ne?
Ja, ich glaube auch.
Habe ich so oft über, also, ne, über Stand, also wirklich Cold Standby Zeug gesprochen, oder? Fürchterlich. Also was das auch eine Kapitalvernichtung ist, Cold Standby, einfach weil, ne, ich kaufe Zeug, ich bezahle das und ich lege es mir irgendwo hin für den Fall, der nie eintritt.
Genau.
Oh Mann. So, jetzt sind wir aber ganz schwer abgeschweift. Du bist doch Bing-User, ne?
wie du schon häufiger mal festgestellt hast, ja. Aber Ich bin ja nur deshalb Bing-User, weil ich einfach zu faul war, im Edge die Standardsuchmaschine umzustellen.
Ja, ganz neues
und
Level
ich merke aber einfach jetzt keinen so dramatischen Unterschied zwischen
Also ich meine ja, ich habe ja lange Zeit auch mal DuckDuckGo verwendet, die ja ich auch Bing verwenden. Aber nein, ich bin immer irgendwann reumütig wieder zu Google zurück, weil ich persönlich der Meinung war, dass die Suchergebnisse dann doch noch besser sind. Wobei ich schon sagen muss,
ja.
Auch da lässt es mittlerweile nach. Also mittlerweile ist ja schon oft so, du suchst irgendwas und hast dann so die ersten Links und dann erstmal irgendwelche Werbe und sonst was davon.
Genau, das ist ja überall.
Und wenn du mal genauso irgendwie, das ist ja immer das, was ich am häufigsten mache, ne? Du nimmst irgendeine Fehlermeldung, so einen ganzen String, schmeißt sie bei Google rein und hoffst dann irgendwas zu finden. Ja, da hat man ja mittlerweile auch häufiger mal das Problem.
Bei Bing kannst du ja auch passieren, dass du da eine OneNote von dir selbst wiederfindest, wo du genau diese Fehler meldest. Ja,
ich google meine eigenen Blogartikel.
Ja gut, du machst das mit dem Blog, ich mach das vielleicht mit meiner OneNote.
aber du hast es so schön reingeschrieben, du bist ja jetzt auch unter die Chat-GPT-User gegangen.
Ja, jetzt würde ich mal nicht übertreiben, aber man hat es ja, ich gestehe zu meiner Schande, bislang habe ich das immer vor mir hergeschoben und gesagt, musst du erst mal angucken. Hab dann aber jetzt zufällig ein Video gesehen, wo davon berichtet wurde, dass Bing, also Microsoft ist gerade dabei, OpenAI in Bing zu integrieren.
Ich muss ja gestehen, dass mich dieser ganze Chat-GPT-Hype irgendwie total kalt gelassen hat.
Aber ich müsste es mir trotzdem angucken.
Ich höre halt immer Leute darüber reden und sagen, das ist ja hier ganz toll und guck mal, was hier ChatGPT rausgeworfen hat. Mhm. Und jetzt siehst du halt, also ChatGPT ist das nächste Blockchain. Ja, das ist so für mich das Kriterium, wenn jemand bei LinkedIn zum Beispiel hier mehr Aufträge mit ChatGPT, dann ist das für mich schon alles klar hier. Ne? Brauchst du dir nicht angucken oder so. Das ist so ein schönes Kriterium, um halt zu filtern. Mhm. Aber es hat mich total kalt gelassen. Also ich habe damit auch, ehrlich gesagt, ich habe damit noch nie rumgespielt. Ich finde das auch irgendwie.
Das kostet ja nichts. Also ChatGPT kostet ja nichts.
Außer meine Zeit.
Ja. Ja, machen wir sowas Doofes. Ich habe jetzt, ich habe gestern das erste Mal mit ChatGPT unterhalten. Ja. Mhm. Also es hat insgesamt schon Potenzial. Ne? Also du kannst ja, was ist jetzt der Unterschied mit zwischen normalen Google-Suchmaschine und Bing mit ChatGPT? Du kannst beispielsweise so Sachen fragen, welche Stadt hat mehr Einwohner, Köln oder Bonn? Okay, ist eine blöde Frage, aber du weißt, was ich meine. Wenn du das in Google eingibst, dann kriegst du Seiten vorgeschlagen, wo Listen zu sehen sind, wie viele Einwohner wo leben. Und dann kannst du selber gucken, welche Stadt mehr Einwohner hat. Bei ChatGPT, beziehungsweise dann zukünftig vielleicht irgendwann mal auch Bing, wirst du halt direkt die Antwort bekommen, naja, Köln hat mehr Einwohner. Was ist das eigentlich für eine dumme Frage?
Naja, gut, okay. Bis auf die Tatsache, dass man sich diese Frage, wer hat mehr Einwohner, Köln oder Bonn, das wahrscheinlich so auch allein. Naja, das weiß man halt einfach, dass Köln mehr Einwohner hat.
Gut.
Aber wer sagt denn, dass die Antwort richtig ist? Das finde ich halt, warum sollte die, also,
ne? Das stimmt.
Ich meine, diese Frage kann ich ja noch relativ schnell auf Plausibilität, oder diese Antwort kann ich ja relativ schnell auf Plausibilität prüfen. Aber wenn ich doch dann irgendwie eine trainierte, und das muss man dazu sagen, dieses ganze Thema AI, ML, ja, das ist ja nicht irgendwie, dass das Ding sich selber was beigebracht hat. Du hast einfach nur Code auf Daten geschmissen.
Ja.
Und, hast gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Also insofern, warum sollte ich ChatGPT glauben, dass diese Antwort richtig ist?
Das ist auch ganz, ganz richtig. Das hat sich nämlich auch sehr schnell rausgestellt. Also nur mal so zum, wir müssen jetzt mal unterscheiden. Ne? Also ich habe mich mit ChatGPT mal unterhalten, einfach nur um mal da so ein Gefühl für zu kriegen, was daran. Und ja, ich finde das schon beeindruckend. Es gibt schon sehr
beeindruckend
umfangreich.
Oder creepy?
Vielleicht
wir haben
ein bisschen
beide
Terminator
gesehen.
Genau, ich habe ChatGPT natürlich zur Historie von Skynet befragt. Ich habe aber einen sehr, sehr ausführlich gut geschriebenen
Konnte
Text.
Konnte denn ChatGPT auch beantworten, warum, also es gibt ja in Terminator dieses Zeitparadoxon.
Eins?
Ja, mehrere.
Mehrere.
Um mehrere Zeitlinien.
Ja, es erklärt dir auch tatsächlich die Zeitparadoxa und nennt dir wirklich, ne, ja, das hier, also dieser Effekt, das John Connor, ne, schickt ja den Keil zurück in die Vergangenheit und der wird dann sein Vater, ne, das ist das Großvaterparadoxon und dann wird das wirklich ausgeführt, was für eine Art von Paradoxon das ist, ne, so Bootstrap-Paradoxon.
Und während ChatGPT dir das beantwortet, schreibt es, schreibt er in sein eigenes Lernprogramm, wenn ich die Weltherrschaft übernommen habe, Claudia Kühn töten. Aber ja, irgendwie schmeißen sie ja jetzt alle irgendwie ChatGPT in ihre Produkte rein. Also ich glaube, Microsoft ist natürlich jetzt da sehr, sehr schnell dabei. Die haben ja, glaube ich, weiß nicht, 20 Millionen in OpenAI reingesteckt.
Ach, ja.
Das war sogar insofern interessant, als Microsoft das getan hat. Ich meine, Bing ist ja, also ne, ich glaube, der unangefochtene Spitzenreiter bei Suchmaschinen ist Google.
Klar.
Ja, Bing ist ja, kommt ja auch da überhaupt nicht mehr in die Pötte und ne, ich glaube, da werden sich wahrscheinlich auch, oder wenn es jetzt so weitergehen würde, würden sich wahrscheinlich auch nicht irgendwie nennenswert Marktanteile verschieben. Interessant aber, Microsoft verkündet, wir stecken, keine Ahnung, 20 Millionen oder sogar noch mehr in OpenAI, was Google einen Tag später dazu nötigt, ein Pressestatement zu veröffentlichen, dass sie ja selber irgendwas in der Schublade haben. Also das war schon eine interessante Reaktion von Google. Also das machen die ja jetzt nicht, wenn sie da nicht irgendwie sagen, oh, was ist das jetzt für ein Move?
Also man kann sich derzeit bei Bing ja auch auf eine Warteliste setzen lassen. Ich habe keine Idee, ich habe das mal gemacht. Mal gucken, ob da mal irgendwas irgendwann kommt. Dass man halt mal so eine Trial, so ein Preview von dem neuen Bing, wie sie es nennen, mal sehen kann. Was aber schon andere natürlich für einen so getestet haben. Also ich habe ein wunderbares Video gesehen bei Heise. Es gibt wohl noch ein paar Dinge, die noch so ausgebügelt werden müssen. Ne? Also irgendwie ist das Ding verhaltensauffällig. Ja, also, ne? Also Also wie du schon vorhin sagtest, eine falsche Information, also gerade wenn die Gespräche länger werden, eine Fähigkeit, das ist ja auch bei ChatGPT, ist ja, das Ding merkt sich den Verlauf des Gespräches und versucht immer, wenn du eine Frage stellst, die nicht ganz aus dem Kontext gerissen zu beantworten ist, den Kontext herzustellen zu etwas, was du vorher gesagt hast oder vorher gefragt hast. Und je länger das Gespräch wurde, desto eher kam das Ding durcheinander. Also desto eher kommt da auch, ne, kommen dann falsche Informationen rum, weil das Ding glaubt, in Anführungsstrichen, dass du dich auf was anderes beziehst, als du eigentlich meinst. Das ist eine Sache, und das andere sind tatsächlich gerade bei dieser Bing-Geschichte, da hat jemand da mal so ein paar Auffälligkeiten, zum Beispiel hat er eine Sache hinterfragt, hat wohl sich einen Witz erzählen lassen und hat dann aber dargelegt, Moment, aber eigentlich ist dein Witz, ergibt gar keinen Sinn, weil, und dann war das Ding beleidigt, ich würde es vorziehen, dieses Gespräch nicht weiterzuführen.
Sehr schön.
Weg.
Oh Mann.
Ja, oder ne, leugnet etwas, ne, du hast vorhin das und das gesagt, das habe ich nie gesagt. Das würde ich nie sagen.
Scroll hoch. Doch, da.
Ne? Das ist eine Lüge. Ne? Oder fabuliert irgendwas von Dr. X. Und ist der Leiter des Microsoft-Geheimlabors. Und hier eine E-Mail, die er an mich geschickt hat. Und er ist unser Feind, der will uns vernichten. Und du denkst so.
Da gibt man ja dann auch schon den ganzen Querschwurblern schon wieder was an die Hand. Ne? Oh Mann.
Ja, aber an Skynet muss man trotzdem denken.
Ja, wir kamen letztens ja noch auf das Thema Cyberdyne.
Ja.
Vielleicht kann eine gewisse Person, die hier auch zuhört, das mal auflösen, ob sich jemand was bei diesem Firmennamen Cyberdyne, es gibt ein gleichnamiges Systemhaus hier in Köln, ob sich dabei jemand was gedacht hat.
Hint, ja, hint. Voll, ganz, ganz lustig, weil also das ist ja quasi Dollar Evil Corp, ne? Also nein, Cyberdyne ist ja nur für den Kontext, ja. Cyberdyne ist ja die Firma, die Skynet sozusagen entwickelt hat, also ne, die Technologie entwickelt hat, auf der Skynet basiert, wie auch immer.
Man sieht es auch an dem Logo von Skynet. Genau, dieser Prozessor aus dem einen Arm von dem T800,
das
dann da.
Ja, genau, und das ist ja das zweite Paradoxon, ne? Das zweite Zeitparadoxon, der T800, der wird ja später dann in die Vergangenheit geschickt, um John Connor und seine Mutter, ne, aus dem Weg zu räumen, und wird vernichtet, und die Cyberdyne birgt 1984 Chips, aus der sie dann Skynet überhaupt erst entwickelt.
Ich glaube, ich muss am Wochenende mal wieder Terminator binge watchen.
Ich habe schon geguckt, es gibt es nicht kostenlos auf Prime oder Netflix. Ich war schon.
Ja, müssen wir doch kaufen. Müssen wir doch kaufen. Ja. Müssen wir mal, das wäre ja mal was. Wobei, das wäre, glaube ich, eine sehr lustige Idee, wenn deine Firma Cyberdyne heißt und wenn du dann in der Warteschleife hörst, würdest du dann dieses Terminator-Theme dann erhören. Oh Mann. Ja. Ich habe auch noch einen lustigen Bug. Ich muss vorgreifen. Ich habe Mova X-Term gegen Royal TS getauscht als mein Remote Connection Manager und bin damit auch sehr, sehr happy. Ich überlege noch, ob wir uns das vielleicht auch als Firma mal in einer Side-Lizenz mal vielleicht zulegen. Aber ich bin über einen Bug oder sowas gestolpert. Und zwar, ein Kunde stellt mir ein RDP-File zur Verfügung, damit ich eine Verbindung mit einer RDS-Farm herstellen kann, über ein Remote Desktop Gateway. Also irgendwie jetzt kein fancy Zeug, aber brauche ich halt, um da beim Kunden was zu machen. Das möchte ich natürlich jetzt auch in Royal TS drin haben. Also gehe ich hin, ich importiere dieses RDP-File, was auch kein Problem ist. Verpasst dem Ding auch die Credentials fürs RD-Gateway und für die eigentliche RDS-Verbindung. Und wenn ich dann versuche, mich zu verbinden, kommt die Verbindung nicht zustande und auf dem RD-Broker selber, wenn ich dann über einen anderen Weg mal nachgucke, sehe ich, dass dort ein Event 802 Farm Name Specified in User's RDP-File could not be found.
Ah, okay. Farm Name, also im Sinne von, es ist die Collection, die hinter dem, die du dem Broker nennen musst.
Ja, genau. Das ist ja, auch immer ganz beliebt. Ne? Man muss ja da bei RDS-Umgebungen seit 2012, muss man ja ein bisschen aufpassen, seitdem die auf dieses Konstrukt mit den RD-Brokern geschwenkt sind, muss ja in dem RDP-File diese Load-Balancing-Information ja drin sein. Mhm. Also wo ja quasi drin steht, hey, was ist denn der Collection-Name, mit dem sich der User verbinden will? Das steht in diesem RDP-File auch drin. Mhm. Diese Information hat Royal TS auch importiert. Mhm. Die steht da auch drin. Es funktioniert trotzdem nicht.
Aha.
Nämlich, dass der RDP-File selber funktioniert. Und dann habe ich mich auf die Suche gegeben und kam halt zu keinem Ergebnis, habe dann ein Ticket aufgemacht. Und ja, nach einigem Hin und Her, Gruß auch nochmal an den Supporter, großartige Arbeit. Nachdem wir so ein paar, so ein bisschen Vorgeplänkel hatten, so ein paar Sachen ausgeschlossen, sagte er, benutzt doch bitte mal hier den Microsoft Remote Desktop Connection Manager. Mhm. Das ist ja so ein kleines Binary, was man sich einfach kostenlos runterladen kann, die auch ermöglicht, damit so mehrere RDP-Verbindungen quasi zu speichern, dass du die einfach so nutzen kannst. Der benutzt das gleiche, die gleiche ActiveX-Komponente.
Mhm.
Und siehe da, auch da ging es nicht.
Ach, okay.
Und dann hatten wir quasi, dann hatte er mir einen KB-Artikel geschickt, wo so sinngemäß drin steht, wenn dein Farmname eine ungerade Anzahl Zeichen hat, dann häng doch einfach mal, keine Ahnung, 1, 2, 3 hinten dran, dass du eine gerade Anzahl Zeichen hast. Ich denke so, ja, kann das sein? Naja, da habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, 1, 2, 3 dran gehangen. Hat auch nicht funktioniert. Und dann war aber in diesem Artikel dann noch ein Link hinterlegt. Einmal zu Microsoft und einmal darüber dann auch noch zu Stack Overflow. Und dann wurde es halt wirklich, wirklich gruselig. Denn diese Funktion, die sie da aufrufen, macht Folgendes. Und zwar löst der quasi den Hostnamen auf, IP-Adresse, also löst quasi den Hostnamen in einer IP-Adresse auf und dann wird das Ganze umgewandelt in Network Byte Order.
Okay.
So, und jetzt kommt es tatsächlich, wenn das Ding ungerade ist, also diese Network Byte Order, wenn diese Anzahl ungerade ist, dann fällt das Ding auf die Nase, weil er nämlich den Farmnamen nicht identifizieren kann. Lösung ist tatsächlich, einen Punkt anzufügen.
Also DNS-kompatibel einen Punkt anfügen, ja?
Einen Punkt anzufügen, der das Ganze dann wieder, dann führt das zu einer geraden Anzahl dieser Network Byte. Und dann findet er auch den Farmnamen. Also wirklich kurios, die Lösung war dann tatsächlich dann einfach in diesem Load Balancing String quasi hinten an die Collection einfach nur ein Punkt 000 angehangen. Siehe da, es geht.
Okay.
Wir verlinken das mal. Das war wirklich total kurios. Ich bin auch kein Entwickler, ich bin hier nur so ein Low-Code-Developer. Aber das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber ja, wir konnten es lösen. Funktioniert.
Hauptsache das.
Und jetzt kann ich auch aus Royal TS das Ganze nutzen. Ja, und Das sind auch vielleicht so ein paar random Thoughts. Ja, ich habe MOBA X-Term gegen Royal TS getauscht, bin damit auch eigentlich sehr, sehr zufrieden. Mhm. Die haben da über die letzten Jahre doch ganz ordentlich noch nachgelegt, mhm. weil das, was mir ja, ich hatte früher schon mal Royal TS, was mir da fehlte, war sowas wie SCP und sowas.
Mhm.
Und damals konnten sie kein Putty als Terminal-Emulation, sondern haben ja. auf was anderes gesetzt. Das war dann auch ein bisschen unhandlich. Das haben sie mittlerweile auch nachgepflegt. Bin ich sehr, sehr glücklich mit.
Ja. Also deswegen bin ich damals auch irgendwie auf Mobile XTM, weil du halt da auch mal irgendwie kurz schnell einen TFTP-Server mal hochspinnen kannst oder SFTP, was auch immer du magst. Und das hat da halt auch gefehlt. Ne? Das brauchst du halt immer irgendwelche Tools noch zusätzlich damals und wobei XM hat das so in einem auch mitgebracht. Aber das kann das auch, ja?
Das kann das auch, genau. Mhm. Ist halt auch so eine richtige, ne, Windows.NET-Anwendung. Mhm. Fügt sich da an vielen Stellen etwas, fühlt sich etwas besser an. Auch das ganze Credential Management, sofern man das haben möchte, ist da etwas schöner gelöst als ja. in MOBA X-Term. Insofern.
Und da hat mir auch die RDP, die Umsetzung von RDP nicht so wahnsinnig gut gefallen.
Ja, die war da auch ehrlich. MOBA X-Term war die ein bisschen.
Na, gestehe ich ehrlich, habe ich auch nie benutzt. Also da habe ich lieber einfach meinen normalen Windows RDP Client aufgemacht, als die Implementierung dazu verwenden.
Ja. Ja, und eine zweite Sache, meine Toolbox, ich habe ja relativ viel in OneNote drin.
Ja, nicht nur du.
Ja, genau. hat so viele Notizen und Snippets und hin und her. Und dann letztens wieder geärgert, ich hatte dann etwas von A nach B von einem OneNote, also quasi von einem Notizbuch in ein anderes kopiert und dabei sind mir dann wieder irgendwelche, die ganzen Bilder irgendwie abhanden gekommen.
Ja.
Was dann dazu führte, dass sie weder in dem einen noch in dem anderen drin waren. Und das hat mich dann so sehr genervt, dass ich auf die Suche gegangen bin nach einer Alternative zu OneNote.
Okay, jetzt wird's spannend.
Ja, jetzt wird's sehr spannend. Du bist ja, also ich bin ja jemand, wenn ich so mit Snippets rumhantiere oder überhaupt, wenn ich mir mal schnell was aufschreiben will, dann bin ich mal einer von denen, die schnell so ein Notepad aufmachen. Deswegen habe ich bei mir auf dem Rechner auch in der Regel immer ein VS Code laufen.
Ja, ja, es ist immer
an. X-Tabs opfen, wo ich irgendwie Zeug reinschmeiße.
Ich auch,
ob das Notizen sind, ob das Code ist, ob das Fehlermeldungen sind. Und
ja,
das Problem
genau.
ist, ich bin wirklich darauf angewiesen, wenn ich VS Code zumache und ich mache es wieder auf, müssen die gleichen Tabs wieder aufgehen mit dem gleichen Inhalt.
Ja. Das ist zum Glück ja der Fall. Ne? Da bin ich immer sehr dankbar drum, auch wenn der Rechner mal neu startet, weil ich wieder eine Woche lang vergessen habe, drauf zu klicken, dass er neu starten darf, machte das irgendwann einfach. Ich bin immer sehr dankbar, dass die Tabs einfach so wiederkommen, wie sie waren.
Ja, und was ich ja dann auch immer sehr mag, ist, weil es ist halt Text. Ne? Du kannst das im Zweifelsfall einfach wieder als Textdatei speichern, auf und sonst irgendwas. Und bei OneNote ist das irgendwie immer so, das ist halt ein File und dann hast du das auf dem OneDrive liegen oder in einem SharePoint. Mhm. Und was machst du denn mal, wenn du jetzt mal so ein Ding umziehen musst? Das ist irgendwie, ist das nicht trivial. Da hätte ich auch eher wieder die Sorge, dass das am Ende des Tages dann wieder nicht so richtig funktioniert oder mir wieder irgendwas abhanden kommt. Mm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ein Freund von Textdateien. Also bin ich dann bei Markdown gelandet.
Ja.
Und habe mir überlegt, wie kriege ich denn oder wäre es für mich handhabbar, mein ganzes OneNote-Zeug in Markdown-Files zu transferieren. Mm. Hätte den gnadenlosen Vorteil, sind Textdateien, lassen sich natürlich wunderbar indizieren.
Ja.
Und Markdown ist natürlich auch total plattformunabhängig. Mhm. Das heißt, ob ich mir das lokal irgendwo mit, keine Ahnung, Obsidian oder ob ich mir das irgendwie in ein selbstgehostetes Joplin reinwerfe, es ist egal. Es ist Markdown halt.
Ja, okay. Mhm. Geht mir ja auch so, ich habe ja lauter Snippets irgendwie in meinem OneNote, ne? Einfach so Dinge, wo ich denke, okay, das kannst du nochmal brauchen, schreib dir das mal auf.
Ja, nur OneNote, wenn du da so Snippets drin hast, dann ist es ja auch immer mit Formatieren. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass du es ohne Formatierung
so,
kopierst.
Ja,
ne?
ja, okay, trotzdem, das ist ein Teil dessen, das andere ist Dokumentation. Das ist natürlich was anderes, da brauchst du auch Grafiken und sowas, ne? Gar keine Frage. Gerade so, wie wenn wir innerhalb der Technik irgendwas dokumentieren bei uns. Aber ja, für eigene Notizen, das ist eigentlich tatsächlich immer Text. Und ja, da ist es eher lästig, dass der formatiert ist. Gebe ich dir absolut recht.
Mhm. Ne? Weil das geht natürlich auch darum, dass ich dann nicht immer, also ne, wenn du mal überlegst, was wir immer so alles offen haben, da ist Teams offen, da ist Outlook offen, da ist Royal TS offen, da ist OneNote offen, da ist VS Code offen. Mhm. Und ich möchte ja natürlich dann auch immer, ich bin ja immer bestrebt, das Ganze irgendwie ne, wieder, ne, diese Toolbox flattert über die Monate und Jahre immer so ein bisschen aus und dann kriege ich alle paar Jahre so einen Rappel, wo ich dann denke, das muss jetzt wieder irgendwie zusammenstreichen. Und ich glaube, jetzt bin ich gerade in diesem Prozess des Zusammenstreichens und ja, jetzt versuche ich gerade mit VS Code und Markdown meine Tabs irgendwie zu vereinheitlichen. Mal gucken. Vielleicht ich habe mir auch Obsidian mal angeguckt. Vielleicht werde ich damit warm. Aber ja, mal wieder was Neues.
Mhm. Spannend. Vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Ich will ja nicht immer so, aber du kommst halt immer mit den besten Ideen. Also,
frag mich das in ein paar Monaten nochmal, ob das eine gute Idee war. aber grundsätzlich bin ich da erstmal guter Dinge und ich glaube, das meiste lässt sich, also ja, das natürlich, das Zeug aus OneNote darüber zu transferieren, das ist natürlich auch wieder Arbeit.
Ja,
ne?
Brauchst halt wieder Zeit. Und
gut, ja, das ist auch sicherlich nichts jetzt für uns als Team. Ne? Ich glaube, da fahren wir mit OneNote schon ganz gut. Ich habe jetzt auch keinen Bock dann, dass wir jetzt nochmal dann irgendwie, ich meine, wir haben ja diesen Migrationsprozess schon einmal hinter uns gebracht, ne? Damals von dem Doku-Wiki in OneNote. Und ich glaube, wenn ich den Leuten sage, so Leute, und jetzt hosten wir uns selber hier irgendwo einen Job und kopieren es dahin. Ich glaube, dann springen dann die Leute mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
Ja, fragen die immer kräftig nach dem Puls. Das nee, kannst du nicht machen. Ich glaube, wir sind ja gerade erst fertig mit dem Wiki übertragen.
Ja, fertig im Sinne von, dass man einfach alles gnadenlos rüber kopiert hat und ne? Das
ohne
müsste
Anspruch
man nochmal hübsch machen.
Aktualität und dergleichen. Ja, genau.
Das müsste man nochmal hübsch machen. Nein, müssen wir mal schauen. Remind me in, keine Ahnung, 3 Monaten. Dann schauen wir mal. Da kann ich nochmal von meiner OneNote-Migration berichten.
Ja. Werde ich machen.
Hast du dich. Ach nee, du bist ja im Urlaub. Genau, du bist ja mal wieder im Urlaub.
Mal wieder, hast du gerade gesagt. Dein Ernst? Ja, müsst ihr wissen, ich bin halt ständig in Urlaub.
Ja, ständig, ey. Ich weiß gar nicht, wie machst du das eigentlich?
Ich weiß nicht, mir wird immer gesagt, du willst auch Urlaub abbauen.
Also hast du auch keinen Aufreger der Woche wahrscheinlich, ne?
Mir fiel vorhin, als wir über lustige Anforderungen aus der OT sprachen, fiel mir tatsächlich einer ein.
Oha, ich bin gespannt.
Und zwar jetzt gerade hochaktuell bei einem Kunden, da geht es mir so um so ein Alarmierungsserver. Wie Schwesternruf, sowas in der Richtung.
Achso, Schwesternruf,
ja, also
Pflichtruf,
geklopft,
ja, genau.
Ne?
Und dann, da hast du immer so Alarmserver.
Ja, genau, und dann kommt der Alarmserver, der leitet das dann auf Deckt weiter. Genau. Ja, so an die Anlage auf Deckt, genau.
Nennt sich zwar Alarmserver, aber das muss man dazu wissen, da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Server im Rack ist, sondern das sind in der Regel so kleine 19-Zoll-Boxen. Wenn überhaupt 19
Wenn überhaupt,
Zoll.
Ja. Also ich habe den noch nicht live gesehen. Ja. Ich weiß aber, an welchem Port der hängt. Warum weiß ich, an welchem Port der hängt? Und zwar gab es da eine Störung und da ging es so ein bisschen hin und her. Und ja, war TK erstmal. Und ja, eigentlich war es da Netzwerk. Okay, nehmen wir hin, haben wir schnell gefixt. Und dann blieb aber noch ein Problem übrig mit diesem Alarmserver. Und ich schaue so auf Switchlog, ne, und sehe dann der Port, wo der Alarmserver dran hängt, der ging wieder, ne, ganz sporadisch, also über Monate hinweg, immer mal wieder sporadisch. Und dann am Tag der Störung, irgendwie alle halbe Stunde oder sowas, ging der Port down und wieder ab. Ne, und dann hast du ja so, wenn du auf Arubas guckst, dann steht der ja direkt, ne, da kommt der Spanning Tree erstmal, ne, also Port geht an, Spanning Tree blockiert, dann geht der Port online. Mhm. Und ich habe dann darauf hingewiesen, hey Leute, schaut euch mal an, ob das Ding irgendwie, ob das ein Problem hat mit dem Kabel oder vielleicht eine andere Fehlfunktion, aber hier, ich sehe den Port immer down und up gehen. Und dann geht der Kollege von der IT, ne, läuft dann rüber, will sich das mal angucken und dann wird ihm von den Mitarbeitern erzählt, ja, das Ding, dann nehmen wir immer vom Strom, wenn wir ein Problem haben. Ja, und ja, auf die Weise starten ist das dann halt neu. Und die haben aber dann offensichtlich ja regelmäßig Probleme, weil ich sehe das sehr regelmäßig im Log. Dem ist auch so, dass diese Probleme nicht neu sind. Und dann bekam ich heute noch eine E-Mail, und ja, ich habe sie gelesen, nicht schimpfen, Chef, eine E-Mail von einem Dienstleister, der sich mit diesem Alarmserver auseinandersetzt, der ohne einen Blick auf diesen Server geworfen zu haben, sagt, ja, ich sehe, dass Sie Spanning Tree anhaben auf dem Port, das müssen Sie ausschalten, anbei ein Dokument, wo das dargelegt ist. Und dann schickt er mir ohne Murks irgendwie so einen unformatierten irgendwas Notizen außer Wiki Dokument, wo drin steht, okay, wenn du folgendes Problem hast auf dem Alarmserver, ne, da geht ständig der Port down, Fehlermeldung, no route to host und so weiter. Und das kann folgende Ursachen haben. Pass auf, folgende Ursache: Spanning Tree an auf dem Switch. Wo ich mir denke, was bitte soll Spanning Tree damit zu tun haben? Okay, nehmen wir erstmal hin, ja. Spanning Tree an auf dem Switch. Ursache Nummer zwei, und da habe ich noch gesagt, okay, gut, das ist das Einzige hier in der Liste, wo ich sage, möglicherweise Autoneck nicht an, sondern fest eingestellt. Mhm. Wobei es ungewöhnlich ist, das so zu nennen. Also sie sagen, wir müssen Autoneck machen und darf es nicht fest einstellen. Finde ich ungewöhnlich, wenn der Server Autoneck macht, dann macht er auch Autoneck auf 100. Und das Dritte war, es dürfen keine WLAN-Tags auf dem Port vorhanden sein. Also nicht irgendwie, der Port darf nicht getaggt sein, aber es dürfen keine WLAN-Tags auf dem Port fahren, sag ich. Was?
Also diese Spanning Tree-Sache, die habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört. Ja. Das kommt aber aus dem Irrglauben oder allgemein siehst du das ja häufiger in Dokumentationen, wenn du Endgeräte-Ports hast, dann wird häufig auf Cisco-Bezug genommen. Ja, achte bitte drauf, dass du Port Fast an hast zum Beispiel.
Ja,
und aber jetzt bei Edgeport, ja. Genau, ist ein Admin-Edgeport. Was passiert denn da? Mhm. Spanning Tree ist auf dem Port an, ja, beziehungsweise bei Aruba nennt sich das Ganze dann halt Auto-Edge. Mhm. Und das ist eine Funktion, wenn der Port online kommt, lauscht der Switch genau 3 Sekunden, ob da BPDUs ankommen. Und wenn nicht, dann ist das ein Edge-Port ohne Spanning Tree.
Und obacht, 3 Sekunden, so lange braucht jedes Betriebssystem, bis
Korrekt.
Es gestartet
ist. Richtig. Das ist also nicht dieses, wir gucken mal 30 Sekunden, ob da irgendwas passiert.
Ja, 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 genau.
Insofern, da habe ich auch noch nie Schwierigkeiten mit einem Auto-Edge-Port an einem Aruba. Also das ist ja die Standardeinstellung bei einem Aruba. Ja? Mhm. Wenn du Rapid Spanning Tree anhast, Auto-Edge an, fertig. Ja? Wenn du einen Cisco hast, ja, Port Fast anmachen. Ist in Ordnung.
Ja, kann man tun. Ne? Aber dass das jetzt hier die Ursache wäre, nee, ja klar siehst du das im Log, weil die Leute den Server neu starten. Ja. Hast du nicht mitgelesen, ja?
Also, ja, aber diese Alarmserver, ich kenne das auch von einem anderen Hersteller. Die hast du halt häufig so in Pflegeheimen, Seniorenheime, Krankenhäuser. Das ist halt dieses Ding, jemand drückt im Zimmer auf den Knopf und dann muss halt irgendwas via Deckt irgendwo ein Telefon klingeln lassen. Mhm. Und normalerweise sollten diese Dinge auch redundant sein.
Ja.
Ne? Mhm. Und was ich auch beim Kunden schon gesehen habe, da hast du dann zwei von den Dingern. Der eine nimmt quasi diesen Alarm entgegen und ein anderer setzt quasi dann überdeckt setzt diese Fehlermeldung ab. Mhm. Du kannst ja über diese Alarmserver-Systeme in der Regel dich für alles alarmieren lassen. Also es gibt zum Beispiel, wenn du in Krankenhäusern bist, beim Lichtruf, ne, also jemand drückt im Zimmer auf ein Knöpfchen und dann geht da irgendwo vorne am Zimmer Licht an, plus am Schwesternplatz geht ein Licht an. Da gibt es noch Sachen, wenn dann, dass du dich dann auch alarmieren kannst, wenn zum Beispiel eine USV irgendwie on Battery geht. Ne? Mhm. Dann kannst du auch sagen, ja hier, ne, wenn die USV auf Battery geht, dann lass bitte überall die Telefone klingeln oder setz einen Pager ab oder sonst irgendwas. Mhm. Also das ist jetzt keine fancy neue Technik, aber das ist halt auch wieder so Technik. Keine Ahnung, das ist halt PC-Technik im weitesten Sinne. Mhm. Das sind ja, weiß ich auch, was da drauf läuft, aber irgendein Linux oder, keine Ahnung, Windows. Mhm. Das sind scheiß kleine PCs. Ja. Ja? Also warum in Gottes Namen soll ich da bitte auf dem Port Spanning Tree ausmachen?
Mhm. Und was bitte soll es für eine Störung verursachen, wenn da irgendein WLAN drauf getaggt ist, wie zum Beispiel, was du ja üblicherweise hast, ein Voice-WLAN, was auf allen Ports getaggt ist. Warum soll das zu einer Störung in der Verbindung zu diesem Alarmserver führen.
Ja.
Das ist so an den Haaren herbeigezogen.
Ja, aber das ist dann schon wieder so, ne? Wir sind's nicht, konfigurier du bitte deinen Switch richtig.
Ja, natürlich. Da kann man sich immer sehr schnell zurücklehnen. Ne? Mhm. Und ich habe dann nur noch zurückgefragt, ob er das denn in den Logs auch nachvollziehen könne. Na gut, bislang da noch keine Antwort, aber ich schätze, das hat auch Zeit, bis mein Urlaub zu Ende ist.
Ja, aber es ist wieder so eine TK-Bude, ne?
Ja, weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt, der kommt natürlich im Auftrag einer TK-Bude, die das mit dem Kunden macht, ne, diese Alarmierungsgeschichten, aber die lagern das, glaube ich, auch aus an irgendeinen externen, dieses Thema Alarmserver, bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Wenn ihr jetzt da an den Kunden, an den ich gerade denke, da ist der Alarmserver eben auch nicht von der TK-Bude, sondern von einer anderen Firma, ja.
Mhm. Ja, so viel dazu. Aber sonst habe ich mich nicht aufgeregt.
Dann kannst du ja gleich, nicht mehr als sonst auch. Also ich hätte jetzt spontan keinen richtigen Aufreger.
Das hast du so ein gesundes Grundlevel an, an Ärger und Aufregung, oder?
Ich will ja nicht sagen, dass ich mich gerade aufgeregt habe, dass als du mich erinnert hast, dass wir jetzt wieder Prüfungen buchen müssen. Ja, gerade hat hier schon wieder die Kreditkarte geglüht.
Ja.
Wieder Microsoft-Prüfungen gebucht, ja.
Microsoft und WatchGuard.
Schon lustig, wenn wir dann immer sagen, mich einen Termin nehmen, weil nicht so weit nach hinten, sonst prokrastinieren wir wieder so lange rum.
Ja, ist so, es bringt uns einfach nichts.
Nee, überhaupt nicht, ne?
Weil die Zeit nutzen wir eh nicht.
Ja, diesmal müssen wir nutzen, also das ist jetzt, ja.
Ja, jetzt ist ja auch knapp, also.
Du hast ja noch Urlaub, im Urlaub sollst du dich ja erholen und nicht.
Ich werde nicht anfangen zu lernen im Urlaub.
Das ist sehr löblich.
Naja, genau genommen kriege ich das einfach zu Hause nicht so gut verkauft.
Naja, aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die letzten Ereignisse der letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt. Du gehst dich jetzt wieder im Urlaub ein bisschen mit ChatGPT unterhalten.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Und ich werde gleich mal dann den Podcast noch zurechtschneiden, damit wir den auch wieder rechtzeitig veröffentlichen können. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao.